Hallo und willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung, Kinderschutzfachkraft und Life-Coach und in diesem Podcast möchte ich dich darin unterstützen, trotz einer möglicherweise sehr herausfordernden Trennung dir ein wirklich gesundes und gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder zu erschaffen. Und dafür findest du ja allerhand Tipps, Tools, Interviews mit Expertinnen, Expertinnen, Unterstützungsangebote und Inspiration. Heute habe ich wieder eine Gästin hier. Katrin Warnig. Katrin ist Single- und Beziehungscoach und sie erzählt uns von ihrer persönlichen Geschichte, wie sie selbst alleinerziehend geworden ist, schon in der Schwangerschaft und was der Ausstieg aus der gefühlten Opferrolle für sie bewirkt hat und warum ihr das heute so wichtig ist, auch Frauen, die sich im Stich gelassen, allein gelassen, als das Opfer fühlen, aus dieser Rolle auszutreten, um wieder frei und selbstbestimmt zu werden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo liebe Katrin, schön, dass du heute mein Gast bist im Elefantenreise-Podcast und ja, du die Zeit gefunden hast, dass wir uns jetzt ein bisschen miteinander unterhalten können. Du hast mich ja angeschrieben, ich fand deine E-Mail ganz spannend mit den Ideen, die du so hattest, worüber wir uns heute mal unterhalten sollen. Deshalb dachte ich, starten wir doch jetzt einfach mal rein. Schön, dass du da bist, stell dich doch gerne einmal selbst vor mit dem, was du so machst und wie du hierher gekommen bist.
Hallo liebe Yvonne, ja vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Katrin Warnig, ich bin Beziehungscoach, ich begleite getrennt lebende Eltern, Singles und Paare, einzeln oder getrennt voneinander. Genau.
Eigene Geschichte, du hast gerade schon angesprochen und das ist ja irgendwie in der Regel so. Ich habe mich kaum, glaube ich, bisher in den ganzen Interviews oder Gesprächen, die ich geführt habe, mit einer Person unterhalten, die nicht auch aus irgendwie eigenen Beweggründen etwas Bestimmtes tut. Und ich glaube, das ist ja auch am Ende die beste Intention heraus, aus der wir Dinge tun können oder auch dann beruflich Dinge tun können, weil ich finde, es ist ja auch immer so ein großer Unterschied. Ne? Du sagst ja auch, du bist Beziehungscoach. Wenn man sich mit einem Coach oder Therapeuten unterhält und man merkt, derjenige weiß, wovon ich rede oder der hat es erlebt, der hat es gefühlt oder hat es nicht gefühlt. Ne? Ich finde immer, egal wie gut ausgebildet und so, du fühlst es irgendwie auf einer bestimmten Ebene. Aber durch deine eigene Geschichte bist du zu dem gekommen, auch was du heute auch beruflich machst. Wenn du mal teilen magst, wie ist denn deine persönliche Reise ins Alleinerziehendsein gestartet?
Also ich war schwanger, Ende 2019 bin ich schwanger geworden. Und dann kam plötzlich die Trennung. Da war ich im vierten Monat schwanger und das hat mir natürlich auch den Boden unter den Füßen weggezogen, tatsächlich. Und ja, dann war ich von heute auf morgen in dieser Situation. Und es geht wahrscheinlich vielen so, erstmal nicht zu wissen, wie geht es überhaupt weiter. Weil ich finde, das ist dann immer so ein Punkt, da hat sich das Leben von heute auf morgen komplett verändert. Wenn man gestern noch wusste, wie sein Leben verläuft, dann ist es plötzlich so, hey, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß, dass ich heute Abend ins Bett gehen werde, aber ich weiß irgendwie gar nicht mehr, was die nächsten Tage so sein wird und wie mein Leben weiter verläuft. Und für mich war es anfänglich sehr, sehr schwer und ich hatte dann zum Glück ein Gespräch mit meiner Hebamme, das für mich so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis war tatsächlich. Dann begann einfach auch mein Weg, mich mit dem deutlich intensiver auseinanderzusetzen, mich damit zu beschäftigen. Und das ist jetzt über 5 Jahre her seitdem.
Darf ich fragen, du erzählst gerade ein Gespräch mit deiner Hebamme. Worum ging es in diesem Gespräch? Warst du da damals noch im vierten Monat schwanger oder war das schon in der fortgeschritteneren Schwangerschaft?
Nee, das war kurz nach der Trennung, genau. Ich hatte dann ein Gespräch mit ihr und ich saß dann bei ihr in ihrer Praxis heulend, erzählend, was mir denn passiert ist. Und sie hörte zu, sie war sehr offen, sie hat den Raum gehalten. Und als ich dann geendet hatte, sagte sie zu mir, als allererstes musst du aus deiner Opferrolle rauskommen. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil ich das bis dahin noch gar nicht richtig reflektiert hatte, was mir überhaupt passiert war. Aber
hat dich das auch so ein bisschen geärgert in dem Moment? So also nach dem Motto, was sagt die mir jetzt hier? Ich muss aus meiner Opferrolle rauskommen. Ja, da kann ja manche auch in der Situation so ein bisschen triggern, ne?
Genau, richtig. Die Reaktionen sind da ja sehr unterschiedlich. Nee, ich hatte mich tatsächlich eher ertappt gefühlt. Mhm. Das war so für mich dieses Gefühl, wo ich gemerkt habe, oh ja, sie hat ja völlig recht. Und dann habe ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt. Okay, was bedeutet das denn und was heißt das denn, wenn ich nicht mehr in der Opferrolle sein möchte oder nicht mehr dort verharren möchte oder was bedeutet es überhaupt, in der Opferrolle zu sein, sozusagen?
Und was war so das Resümee von dir? Was hat das für dich bedeutet, in der Opferrolle zu sein?
In der Opferrolle zu sein hat für mich bedeutet, natürlich alles auf meinen Ex-Mann zu projizieren, also sehr in diesem bipolaren Denken zu verharren. Er ist der Böse und ich bin die Gute. Mhm. Ja, oder ich bin die Arme, sozusagen. Und das hat dann einfach auch wenig Raum für Differenzierung zugelassen.
War das denn auch genau, ich sag mal, diese Schublade, die bei dir im Kopf aufgegangen ist, als du dann frisch getrennt warst? Ich bin jetzt die Arme, ich bin jetzt allein oder was ist da los gewesen da oben bei dir? Was kam da so für Gedanken?
Ja, tatsächlich. Genau, weil eben, ich war ja auch schwanger und dann so, okay, und jetzt ist unsere Beziehung vorbei. Das kann doch jetzt eigentlich nicht sein, was jetzt hier gerade passiert zwischen uns.
Was hast du für Gedanken verknüpft mit dem Begriff Alleinerziehend oder mit der Lebensform Alleinerziehend sein?
Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir so jetzt gar nicht beantworten, sondern es war wirklich so dieser Gedanke, hey, jetzt ist irgendwie plötzlich alles anders. Also es war eher diese Überforderung, wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Mhm. Wie geht unser Leben weiter als Eltern, als getrennt Lebende? Was passiert mit unserem Kind? Wie erfährt unser Kind das? Ich fand das natürlich sehr, sehr schlimm, auch für unser ungeborenes Kind damals noch, ja. Weil ich natürlich die Vorstellung einer heilen Familie hatte. Mhm. Und die gab es ja dann nicht mehr, beziehungsweise die war ja dann zerbrochen sozusagen. Mein damaliges Bild von einer heilen Familie, das wurde dann zerstört.
Dann hattest du dieses Gespräch mit deiner Hebamme, die dich dahin gebracht hat, mal zu reflektieren für dich, okay, verharre ich hier gerade in der Opferrolle und was bedeutet das eigentlich für mich?
Ja.
Wie ist es dann weitergegangen? Hast du dann, oder wie bist du erstmal mit diesem Gedanken umgegangen, okay, ich befinde mich hier vielleicht genau gerade in dieser Rolle oder begebe mich in diese Rolle, ich bin jetzt die Arme, es ist jetzt alles schlimm, ich bin keine heile Familie etc. Was war der nächste Schritt für dich oder der nächste wichtige Schritt für dich, den du dann gegangen bist?
Ich habe dann tatsächlich nach Lösungen gesucht oder nach Wegen gesucht. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Nach Wegen gesucht, wie ich aus dieser Opferrolle rauskomme, beziehungsweise welchen Weg ich denn anders nehmen kann. Also wie kann ich denn anders damit umgehen tatsächlich? Ich habe mich gefragt, wie kann ich anders damit umgehen? Genau, wie geht es? Wie kann es funktionieren? Und habe mich dann auch eingelesen, wollte auch verstehen, wie es zu dieser Situation gekommen ist zwischen uns. Warum kam es zu dieser Trennung? Was hat dazu geführt? Ich habe da auch sehr stark reflektiert. Mhm. Ja. Weil es ist natürlich so, dass ja nicht einer diese Schuld trägt einer Trennung, sondern in einer Beziehung sind zwei Menschen. Und beide tragen etwas rein und beide tragen auch dazu bei, dass etwas funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert. Mhm. Und das habe ich mir sehr stark angeschaut.
Was hat dir das gegeben? Also, dass du gesagt hast, okay, ich beschäftige mich jetzt damit. Warum ist das hier vielleicht schiefgegangen? Welchen Teil der Verantwortung trage ich vielleicht auch mit bei? Wie habe ich vielleicht dieses System unserer Beziehung irgendwie auf irgendeine Art und Weise mitbedient? Was hat dir das gegeben, dich damit zu beschäftigen?
Ich konnte dadurch besser verstehen, warum es dazu gekommen ist. Und ich konnte auch verstehen, welche Teile mein Ex-Mann eingebracht hat und welche Teile ich eingebracht habe. So konnte ich viel besser verstehen, welche Dynamiken in unserer Beziehung liefen und warum sie wie liefen. Und warum das letztendlich dann auch zur Trennung geführt hat.
Hat dir das auch ein Gefühl so ein bisschen von Selbstermächtigung wiedergegeben? Weil dieses Gefühl, weil ich denke da gerade so drüber nach, ich habe mich ja auch persönlich nach meiner Trennung auch, oder schon eigentlich während davor, kurz davor, während dann danach, ganz viel mit diesem Thema beschäftigt. Und mir hat es ja auch ein Stück Selbstermächtigung persönlich zurückgegeben. Weil was für ein schlimmes Gefühl wäre das, dass ich dieser Situation einfach hilflos ausgeliefert bin und dann ja gar nicht weiß, in der nächsten Beziehung, oh, passiert mir das vielleicht nochmal, weil ich ja gar keine Ahnung habe, warum mir das passiert ist. Und ich finde diese Beschäftigung damit, auch mal zu schauen, okay, welche Dynamik ist das hier eigentlich und kenne ich die vielleicht schon aus anderen Beziehungen? Kenne ich die eigentlich schon ganz lange? Ja. Und habe ich hier Erfahrungen, die ich immer wieder projiziere? Habe ich immer wieder eine bestimmte Brille in Beziehung auf? Was passiert mir immer wieder und wie gestalte ich das hier mit? Hat mir das Gefühl gegeben, oh wow, ich kann mein Leben ja mitgestalten. Ich kann Beziehungen ja mitgestalten und ich kann ja auch in Zukunft dadurch wählen und entscheiden, wie ich Beziehung leben möchte und wie ich in Beziehung sein will und was ich tolerieren möchte und was nicht.
Ja.
Deswegen habe ich da so nachgefragt, weil ich glaube, das ist nämlich ganz viel, wo da dieser Shift ist aus dieser Opferrolle eben in diese Selbstermächtigung. Okay, mir ist das jetzt passiert und vielleicht hat der andere aus was wirklich richtig Doofes gemacht, was nicht okay war. Ja. Und nichtsdestotrotz kann ich mich damit beschäftigen, was ist denn eigentlich hier passiert? Mhm. Wieso war ich nicht da drin? Wieso war ich dabei? Wieso habe ich das mitbedient?
Ja.
Und worauf könnte ich in Zukunft in Beziehungen achten? Weil ich glaube, diese Angst kennen ganz viele getrennte Frauen generell oder auch getrennte Männer bestimmt. Aber jetzt von alleinerziehenden Müttern höre ich das auch eben ganz oft. Ich habe jetzt doch total Angst, mich nochmal auf eine neue Partnerschaft einzulassen. Was ist denn, wenn mir das nochmal passiert? Wer sagt mir denn, dass das nicht nochmal passiert? Irgendwie habe ich das Gefühl, alle Männer, die da draußen rumlaufen, die sind alle so, ne? Also das sind sowas, was ich ganz oft höre. Und da hört man ja eben genau diese Angst heraus. Und ich sage ja immer, und dann ist ja dieser Schritt, sich genau damit zu beschäftigen, so wertvoll.
Ja, das ist auch super wertvoll, definitiv. Mir hat es zuerst so ein Stück weit so ein bisschen in so einen inneren Frieden auch gegeben. Weil es mich hat auch ein bisschen aus der Wut aussteigen lassen. Und dann kam für mich erst im nächsten Schritt dann so die Selbstermächtigung, dann zu erkennen, okay, genau, ich kann Beziehung selber gestalten und gehe nicht wie auf Autopilot in eine Beziehung hinein, sondern ich weiß, welche Muster, welche Glaubenssätze ich hatte und wie die einfach in der Beziehung gewirkt haben. Und wenn ich mich damit beschäftige, kann ich sie verändern und kann dann ganz anders und auch bewusster in eine neue Beziehung gehen und auch bewusster wählen.
Und wie genau hast du das gemacht? Wie hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? War das dann auch schon in der Schwangerschaft, ja?
Ja. Also ich habe in der Schwangerschaft, ich habe da natürlich auch viel Schwangerschaftsbücher noch gelesen, aber ich habe parallel auch versucht, schon zu meditieren. Das war so der erste Schritt, wieder deutlich mehr in Verbindung mit mir selbst zu kommen. Genau, das war so der erste Schritt. Und dann habe ich eigentlich so nach der Geburt dann richtig damit angefangen, als mein Sohn dann auf der Welt war. Und ich habe dann alle Zeiten genutzt, wo er geschlafen hat. Da habe ich mir die Stöpsel aufs Ohr gemacht und habe was angehört oder nochmal eine Meditation gemacht. Und so kam ich da Schritt für Schritt quasi mehr und mehr dahinter, was da tatsächlich gewirkt hat in unserer Beziehung.
Und jetzt coachst du ja auch Frauen genau zu diesen Themen. Gibt es so klassische Glaubenssätze, wo du sagst, die wirken ganz oft bei vielen Frauen in Beziehungen, die sich dann auch zum Teil wiederholen und die es dann so schwer machen? Also begegnen dir da so ja, klassische Glaubenssätze, sage ich mal, die du immer wieder im Coaching hörst, erlebst?
Also ich glaube, ein großer Punkt ist das Thema Selbstwert. viel in die Beziehung reinzustecken und zu glauben, ich muss sehr viel für die Beziehung geben oder ich muss etwas tun, um geliebt zu werden, hat auch was damit zu tun, dass Beziehung nicht auf Augenhöhe abläuft. Also das begegnet mir sehr häufig bei Frauen tatsächlich, dieses Thema Selbstwert.
Hast du eine Idee, woher das kommt, dass das gerade Frauen haben, dieses Selbstwertthema?
Ich glaube, das ist ein Stück weit gesellschaftlich bedingt, gesellschaftlich geprägt und natürlich auch der andere Teil gesteuert durch unsere Herkunftsfamilien, wie wir selbst Bindung erlebt haben, wie sicher war unsere Bindung damals von unseren Hauptbeziehungspersonen, von unseren Eltern, Großeltern, je nachdem, wo wir das erfahren haben. Aber das spielt einfach ist ein großer Stellenwert, der damit reinspielt. Ja.
Auf jeden Fall. Noch einmal zu deiner persönlichen Geschichte. Du warst schwanger und hast ja begonnen, dich dann eben, oder hast versucht, wenn ich das so richtig verstehe, zu sagen, okay, ich löse mich aus dieser Opferhaltung, ich möchte mehr in die Selbstermächtigung kommen. Wie war es für dich? Du warst jetzt relativ zu Beginn der Schwangerschaft schon getrennt. Was hat sich in diesen Monaten bis zur Geburt für dich persönlich verändert? An was für einem anderen Punkt standst du dann und was würdest du sagen, hat dir in diesen Monaten am meisten geholfen?
Ja, tatsächlich dieses Reflektieren, mich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ja, vor allem aus der Opferrolle rauszukommen. Aus der Opferrolle rauszukommen und das ist ja schon auch so ein Stück weit, wenn man die Opferrolle verlässt, ist man ja auch wieder handlungsfähig. Irgendwie habe ich so das Gefühl, diese Opferrolle, das ist so ein bisschen wie in einem dunklen Loch liegen oder so und sich ständig im Kreis drehen oder wie ein Käfer auf dem Rücken, weil man dreht sich ständig im Kreis, aber man bewirkt letztendlich nichts. Und dadurch kommt man auch wieder in die Handlungsfähigkeit sozusagen. Und für mich war es dann auch wichtig, quasi dann ja auch zu planen, wie erleben wir die Geburt und wie geht es danach weiter. Und ich hatte mich dann auch dazu entschieden, dass wir gemeinsam unseren Sohn auf die Welt bringen. Und es war für mich damals die richtige Entscheidung und ist immer noch die richtige Entscheidung, obwohl wir getrennt waren und immer noch sind.
Ja. Also hat sich dann für dich, ich sag mal, dann so zur Geburt hin auch deine Haltung gegenüber dieser Familienform, die du dann fortan leben wirst, auch geändert?
Nee, bis zur Geburt hatte die sich noch nicht verändert. Das kam dann erst später. Okay. Das kam erst später, als ich mich noch weiter und intensiver noch damit beschäftigte. Ich finde, mein Prozess, ich kann gar nicht sagen, wann hat der aufgehört. Der ist einfach immer weitergegangen, so ein Stück weit. Ja, aber ich konnte erst einige Monate später von dieser Familienform mich verabschieden oder von meinem Bild, das ich damals hatte. Was ist denn eine glückliche oder eine richtige Familie sozusagen? Da hatte ich so ein konkretes Bild und davon konnte ich mich dann verabschieden.
Was hat dir bei dieser Verabschiedung geholfen? Ich frage so nach, weil ich weiß, dass dieser Abschied, der fällt ja so vielen schwer und ist auch so nachvollziehbar. Wir sind ja quasi zugebombt worden seit unserer Geburt mit diesem bestimmten Bild und dann muss man sich plötzlich im Alter von, weiß als ich, 30, 35 Jahren davon verabschieden. Das hat dir dabei
total
geholfen.
Das ist echt wichtig, gell? Also mich auf jeden Fall mit meinem Schmerz und meiner Enttäuschung auseinanderzusetzen, definitiv. Das finde ich super wichtig und dann auch mit diesem Bild mich nochmal zu konfrontieren oder auseinanderzusetzen. Was ist denn dieses Bild? Woher kommt dieses Bild? Wodurch wurde dieses Bild geprägt? Was stecken da eventuell für Wünsche dahinter, für Sehnsüchte dahinter? Um dann zu merken, vielleicht war es überhaupt gar nicht mein Bild, sondern etwas, das mir vorgelebt wurde. Gibt es denn auch andere Möglichkeiten, Familie zu leben? Andere Formen davon, Familie zu leben? Und wenn ja, wie kann ich das leben? Also da war es für mich immer sehr wichtig, auch den Blickwinkel sehr weit und sehr offen zu halten. Nicht zu fragen oder nicht zu sagen, das geht nicht, sondern immer die Haltung einzunehmen, wie kann es gehen?
Ja, ich glaube, das ist sowieso so ein wichtiges Wort, das Wort wie. Also anstatt so, Gott, warum passiert mir das oder so, sondern in dieses wie. Okay, wie kann es jetzt weitergehen? Wie kann ich es verändern? Ich glaube, diese Fragestellung wie, die eröffnet in unserem Gehirn einfach so viele Türen, die wir sonst so fest zuschließen, oder?
Ja, richtig.
Ja. Okay. Das heißt, es war natürlich, wie es immer ist, ein Prozess, ne? Also ich glaube, jede, die jetzt vielleicht frisch getrennt ist und denkt, das habe ich mal eben in 2 Wochen gelöst. Weiß ich nicht, bleibt für offen, kann passieren, aber in der Regel ist es ein Prozess, der da einfach ein bisschen braucht und wo man, wie du sagst, ein bisschen für sich reflektieren darf und überlegen darf, okay, woher kommt das überhaupt? Wie du sagst, welche Sehnsüchte verbinde ich damit? Welches Bild? Was steckt da eigentlich für einen Wunsch hinter? Für mich war es zum Beispiel persönlich auch ein ganz großer Wunsch nach Sicherheit. Diese Familie, wo ich immer dachte, diese heile Familie ist so ein Gefühl von Sicherheit, von Schutz, von so einem Gefühl von Zuhause sein. Ja. Und wenn du das weißt, kannst du sagen, okay, und wie kann ich mir genau das aber auch jetzt so kreieren, wie wir leben?
Ja.
Diese Sicherheit, dieser Schutz, dieses Zuhause sein. Wie kann ich es denn hier schon genau jetzt nur zu zweit oder wie viele Kinder du auch immer hast, so gestalten, dass es sich danach anfühlt zum Beispiel. Und ich finde, dann kannst du in diesen Prozess gehen und merken, ah, okay, ich brauchte da vielleicht gar nicht dieses bestimmte Familiensystem für, sondern ich musste erstmal wissen, worum es geht und habe gemerkt, ich kann es mir auch in der Form kreieren, die wir gerade schon hier leben. Ne?
Genau, ja. Und vielleicht rührt auch dieses Sicherheitsbedürfnis von etwas ganz anderem her, das wir aber dann in diese Konstellation von Familie hineinprojiziert haben.
Genau, ja, absolut. Wir wollten heute auch über das Thema so ein bisschen sprechen, gesellschaftliche Narrative. Also sind wir schon ja auch eingestiegen, gerade auch so, okay, was höre ich bei dem Wort alleinerziehend sein? Was verbinde ich damit? Welche Schubladen gehen auf? Welche Haltungen sind da? Und es ist ja gerade so, dass ich glaube, ich gerade zum Thema alleinerziehend, getrennt erziehend, Trennungsfamilien, hochstrittige Elternschaft, was auch immer. Ich glaube, es gibt so viele Schlagwörter, wo einfach es so viele Haltungen und Gedanken und Narrative zu gibt, die einfach zum Teil auch wirklich, finde ich, gefährlich sind. Zum einen für die Betroffenen selbst, weil sie, wie du sagst, sich selber zum Teil in irgendwelche Schubladen zwängen oder in irgendwelche Opferhaltungen begeben, weil sie sich genau damit jetzt identifizieren. Zum Teil aber auch im Außen, durch Institutionen, durch Fachkräfte, wo es dann auch schwieriger wird für diese Familien oder auch in der Gesellschaft. Du hattest, als du mich angeschrieben hast, ja auch diese Themen benannt. Magst du hier mal einsteigen? Was ist dir persönlich in den letzten Jahren besonders aufgefallen zum Thema Narrative über Trennungsfamilien?
Also da würde ich gerne nochmal auf die Opferrolle zurückkommen. Also das begegnet mir so häufig und das kenne ich ja auch aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe ja auch eben schon gesagt, bei mir war das die Opferrolle, in der ich zuerst war. Und deswegen erkenne ich das auch relativ schnell und merke einfach dadurch, dass ich es anders gewählt habe, wie gut es sein kann, es anders zu tun. Aber da merke ich immer wieder auch auf Social Media, dass es dort viele Beiträge und Stimmen gibt, die eben in diesem Gedankenmodus noch verharren, wo ganz viel auch böse über den Ex gesprochen wird tatsächlich.
Hast du da so Beispiele, klassische Posts oder Sprüche, die du meinst?
Er macht Urlaub mit der Neuen, ich mache Leben mit unserem Kind. Oder manchmal ist die perfekte Familie nur eine Mutter und ihr Kind gegen den Rest der Welt. Und ich finde, darin erkennt man das total und ich finde auch, dass man da immer noch diesen Schmerz erkennt, den die Schreiberin quasi noch in sich trägt. Was ich da ein bisschen ungut finde, ist einfach, es gibt viele Frauen, die sich dadurch angesprochen fühlen und die darauf sehr gut eingehen. Und das Positive daran ist einfach, finde ich ja auch, dass man da irgendwie Zustimmung findet. Ja, das ist der positive Aspekt. Aber wir sind halt in dieser Opferrolle, sind wir einfach wieder in diesem Schwarz-Weiß-Denken drinne. Dieses Schwarz-Weiß-Denken lässt einfach keine Differenzierung zu, auch keinen Raum zu. Mhm. Ich finde, da bewegen wir uns einfach in einer Sackgasse, in einer Einbahnstraße, aus der wir nicht mehr rauskommen. Und ich finde das ungesund für uns selber oder für die Person selbst und aber auch für unsere Kinder, die betroffen sind.
Wo erkennst du so diese Opferrolle in den Sätzen? Also zum Beispiel, ich glaube, du hast gesagt, er macht Urlaub mit der Neuen und ich mache Leben mit meinem Kind, ne? Oder so war der erste Satz. Was glaubst du, hat diese Person für einen Schmerz oder für Gedanken, die so etwas formuliert?
Ja, ich glaube, sie fühlt sich im Stich gelassen, weil er besitzt die Freiheit, ein neues Leben zu beginnen sozusagen und sie kümmert sich um das gemeinsame Kind.
Ja. Und so nachvollziehbar erstmal diesen Schmerz am Anfang zu haben auch, ne? Also ich glaube, dieses Gefühl kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele getrennte Mütter, wo dann vielleicht sogar relativ zeitnah ein neuer Partner im Leben ist, Partnerin, oder eben sogar Trennung durch neuen Partner, Partnerin. Dieses Gefühl, im Stich gelassen zu sein und ich bleibe jetzt hier mit dem ganzen Chaos, mit meinem Gefühl und so, und du gehst einfach und machst ein schönes Leben. Erstmal ja total nachvollziehbar, diesen Schmerz zu haben, und ich finde auch erstmal im ersten Schritt ja auch wichtig zuzulassen, dass man da auch erstmal wütend sein darf.
Definitiv. Es ist super wichtig, glaube ich, auch hier zu sagen, alle Gefühle dürfen ihren Raum haben. Und es ist auch wichtig, diese Gefühle zuzulassen, weil wenn ich die irgendwie unterdrücke, explodiere ich irgendwann mal. Das ist schon wichtig, das sagst du richtig. Die Gefühle müssen da sein und die dürfen da sein. Und ich muss auch gar nicht gut finden, was da passiert ist oder wie es zur Trennung kam. Aber ich glaube, ich kann sagen, ich finde nicht gut, was passiert ist, aber ich kann die Verantwortung für meine eigenen Gefühle übernehmen und kann mich selber drum kümmern, um die Gefühle, die ich habe, diesen Wut, diesen Schmerz, Enttäuschung, alles, was gerade da ist.
Ja, und ich glaube, dazu gehört dann ja auch so, und das ist ja dann auch so schwierig in dem Moment, so ganz viel loslassen, weil ich glaube, wenn du natürlich auch dann lange in einer Partnerschaft oder Beziehung vielleicht warst und gemeinsam auch diese Familie geplant hast oder vielleicht sogar eine Zeit lang gelebt hast, dann bist du ja auch schon in so einer gewissen Partnerschaftsdynamik drin, dass du klar irgendwie auch Erwartungen an die andere Person hast, in der Form, wie der andere sich einbringt in der Elternschaft, in der Form, wie er irgendwie präsent ist, wie auch ne, zu dir ist, wie ihr euch gegenseitig irgendwie in dieser Beziehung unterstützt.
Ja.
Plötzlich ist diese Trennung, der andere ist aus diesem Familiensystem raus und du stehst da und denkst, okay, nein, das kann jetzt so nicht sein. Und da ist immer noch so viel Erwartung und so, die man ja nicht von heute auf morgen auf einmal ausgeknipst hat, ne?
Ja.
Und da jetzt in diese Haltung reinzukommen, es zu schaffen, dann wirklich zu sagen, okay, ich bin super wütend und zu Recht und gleichzeitig kümmere ich mich aber jetzt um mich und mein Leben und schaue, wie kann ich es jetzt so gestalten, dass es für uns gut ist, ohne dass ich abhängig davon bin, was der andere tut oder nicht tut.
Genau.
Das ist ja genau dieser herausfordernde Prozess, glaube ich, vor denen alle stehen.
Ja.
Wie unterstützt du Frauen dabei? Was hilft genau bei diesem Prozess, bei diesem Punkt, diesen Shift hinzubekommen? Was ja schon irgendwie dann, ja, was ja irgendwie, ich glaube, was der schwierigste Teil ist an dieser ganzen Trennungssituation. Ja.
Ich glaube, das Wichtigste an sich ist erstmal wirklich zu erkennen, diese Opferrolle zu erkennen. Wo befinde ich mich jetzt gerade? Bin ich wirklich dieses Opfer? Nee, bin ich nicht. Weil ich bin eine selbstwirksame Frau. Und ich glaube, wenn man erkannt hat, dass man nicht das Opfer ist, ich glaube, dann hat man schon den ersten Schritt gemacht. Und das Allerschwierigste ist natürlich, das dann auch in den Alltag zu übertragen. Und immer wieder, weil die Gedanken, die sind ja sehr eingespielt. Ja, und wenn ich weiß nicht, wie lange gedacht habe, ich bin ein Opfer, dann habe ich erkannt, ich bin kein Opfer, aber die Gedanken laufen erstmal noch so ein Stück weit auf Autopilot und sagen, ich bin trotzdem irgendwie immer noch ein Opfer. Dann muss ich erstmal immer wieder versuchen und das wirklich im Alltag, wenn ich dann wieder spüre, da kommen oder merke, da kommen solche Gedanken, die meinen Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wieder verurteilen wollen, das dann auch zu merken. Und ich finde, das ist natürlich super schwierig. Das ist kein easy Job, Das muss man ganz klar sagen. Aber das bringt dich einfach da raus.
Ja, und was schenkt es dir am Ende, wenn du es daraus schaffst? Was hat es dir persönlich geschenkt?
Na, es schenkt ja Freiheit. Es schenkt unglaubliche Freiheit. Es ist wieder Selbstermächtigung. Ich habe mich selbst ermächtigt, erstens mal da rauszukommen und zweitens mein Leben selbst zu gestalten und frei zu gestalten. Und dann auch zu erkennen. Ich finde auch diese Erkenntnis, dass ich nicht abhängig bin von der Reaktion von anderen oder von dem Verhalten anderer. Das finde ich auch noch super, super wichtig. Weil natürlich ist mir etwas widerfahren, was ich eventuell nicht wollte. Aber ich kann damit gut umgehen oder ich kann damit selbstwirksam umgehen, selbst damit umgehen. Ich kann mich meinen Gefühlen zuwenden, ich kann dadurch Heilung erfahren und kann dann wieder weitergehen.
Ja. Dieses, oder wo wir gerade drüber gesprochen haben, dieser Post jetzt, ne, da zum Beispiel. Das ist ja jetzt so, wenn man das jetzt so mal so im Hinblick auf Thema Narrative geht, das ist ja dieses klassische, okay, der Typ haut ab, sag ich mal, und die Mutter sitzt alleine, so, ne? Das heißt, und das ist ja oft, glaube ich, auch so ein Schalter, der irgendwie angeht. Und ich persönlich auch das Gefühl habe, das ist auch manchmal super gefährlich, weil wenn du in dieses Denken direkt kommst, okay, sagen wir, du wirst getrennt, derjenige verlässt dich, hat vielleicht sogar direkt eine neue oder so, dass du genau direkt eben, dass dieses Denkenmuster bei dir anspringt und du direkt mit dieser Brille dann halt auch durch die Welt gehst, weil vielleicht will der andere sich ja trotzdem weiterhin ums Kind kümmern. Vielleicht möchte er sogar weiterhin kooperativ sein oder so, wer weiß, vielleicht will er das sogar. Aber wenn du natürlich direkt diese Brille jetzt aufhast, ah, okay, der lässt mich jetzt im Stich, ich bin jetzt alleine, das war's hier, trägt man vielleicht auch leider dazu bei, dass dann so Situationen geschehen, weil man direkt mit schon einer anderen Haltung, mit einer anderen Stimmung, mit einer anderen Konfliktbereitschaft in zukünftige Gespräche, Schriftverkehr, was auch immer hineingeht, oder?
Ja, definitiv. Also wenn ich da anders reingehe, mit einem anderen Mindset, dann kann ich ganz anders mit dem Ex-Partner sprechen. Dann kann ich ihm auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Dann habe ich die Möglichkeit, dass wir als Eltern uns auf Augenhöhe begegnen.
Was glaubst du, welche Haltung ist gut und gesund, dort hineinzufinden, um möglichst eine funktionierende Elternebene zu schaffen?
Naja, ich glaube, am Anfang ist es erstmal super schwierig. Ich glaube, da muss vielleicht jeder einem auch einen gewissen Raum zugestehen und dann natürlich schon auch versuchen, jeder erstmal von dieser Paarebene loszulassen und sich wirklich nur auf der Elternebene zu begegnen und dann auch wirklich in einer inneren Haltung von, wir wollen das Beste für unser Kind. Weil ich glaube, viel wird dann einfach auch vermischt und dann kommt die Paarebene noch mit rein und ich glaube, die darf anfänglich erstmal ein bisschen außen vor sein, dass jeder sich erstmal um sich selber kümmert, um das, was ihn gerade schmerzt.
Ja, absolut.
Um dann wieder weiter irgendwelche Streitigkeiten oder sowas zu entfachen, sondern ich finde, da darf jetzt erstmal jeder sich um sich selbst kümmern, so ein Stück weit.
Was glaubst du, diese allgemeinen Narrative, die es gibt, eben zum Thema getrennte Elternschaft, inwiefern wirken die sich nicht vielleicht nur auf einen persönlich aus? Also, weil ich glaube, ist ja jetzt, wenn man mal ganz typisch ist, ne, denkt man oft so, Frauen typischerweise denken sowas wie, ich bin jetzt allein im Stich gelassen und fühlen sich unfair behandelt. Männer ganz klassischerweise so irgendwie ganz oft, wenn sie getrennt wurden, sie hat mir die Chance auf Familie genommen. Mhm. Ja,
Kinder weg.
Genau, sie nimmt mir die Kinder weg, sie lässt nicht zu, dass ich Vater bin, sie bestimmt jetzt darüber, was ich für eine Beziehung zu meinem Kind habe, fühlen sich auch in dem Status dann nicht selbst ermächtigt,
ja.
Was ja auch gefährlich ist, wobei ich auch denke, dass sie das halt auch oft wären, ne? Also wo ich auch schon mich mal zwischendurch mit Vätern spannende Gespräche hatte, wo dann genau sowas kam, so nach dem Motto, ja, aber ich würde ja gern mehr und der andere, und wo ich auch gesagt habe, okay, aber inwieweit zeigst du das denn? Mhm. Inwieweit versuchst du dich? Wo bringst du dich denn ein? Und das finde ich also ganz spannend, weil dann fällt manchmal auch auf so, okay, ich wünsche mir das, ich will das eigentlich alles, aber so richtig aktiv dafür tun, tue ich irgendwie auch nichts. Da hatte ich auch mal eine Unterhaltung mit einem Freund drüber, der auch ein ganz toller Papa ist und der seine Kinder liebt und die auch gerne sehen möchte, aber auch manchmal das Gefühl hat, er ist nicht so richtig, er wird ein bisschen ausgegrenzt, ihm wird so ein bisschen so, ja, die Vaterrolle abgesprochen, weil die Mutter so die Entscheiderin ist und die Macherin und alles macht und tut und sich kümmert und ihm dann quasi nur Bescheid gibt, sage ich mal so nach dem Motto. Dann habe ich auch gesagt, naja, aber ich bin mal ganz ehrlich, wenn jetzt deine Ex aber auch diese überwiegende Care-Arbeit macht, diese überwiegende Alltagsfürsorge und das gewohnt ist, von Anfang an das alles zu managen und du da auch nicht groß sagst, okay, hör mal, ich möchte mich aber hier einbringen und ich bin auch da, wenn Tag der offenen Tür in der Schule ist oder was auch immer, musst du irgendwie auch verstehen, dass es für sie dann irgendwie auch normal ist, dich einfach gar nicht mit einzubeziehen. Mhm. Das ist dann oft, man steckt in diesen Gedanken fest und guckt dann mit dieser Brille eben auf die Situation. Habe ich gesagt, vielleicht würde sich deine Ex ja total freuen, wenn du mal sagen würdest, so hier, weißt du, schick mir doch mal bitte den Plan, was hat denn die Schule geschickt? Was steht denn dieses Jahr noch alles an? Ich würde mich gerne mit einbringen. Vielleicht wäre die aber total positiv überrascht. Mhm. Aber das fehlt dann halt auch.
Genau.
So gibt es halt immer so beide Seiten. Ich denke, es ist gefährlich, mit der einen oder anderen Brille immer nur auf diese Situation zu gucken, weil dann steckst du auch den anderen manchmal so schnell irgendwo rein, was er vielleicht gar nicht wollte. Ne? Ist auch manchmal gefährlich. Ja. Also ne, das erlebe ich auch manchmal dann im Gespräch mit alleinerziehenden Müttern, die dann auch dieses, ja, aber der macht das nur des und deswegen. Ah, okay. Kannst du dir sicher sein, dass er das jetzt nur das und deswegen macht? Weil jetzt, wenn du es mir erzählst, hätte ich das jetzt erstmal ganz anders wahrgenommen. Ne? Wenn man so von außen guckt, ne? So zum Beispiel. Ja, das ist wirklich total spannend. Gefährlich für die Familienmitglieder an sich. Und dann aber auch, haben wir auch drüber mal kurz vorher gesprochen, betrifft das ja auch nicht nur die Haltung, die so die umliegende Gesellschaft auch zum Teil dann hat, die ja auch dann die Frau oder den Mann in gewisse Schubladen drücken. Weil ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber es ist ja auch so, dass das Umfeld ja auch dieses Bild so ein bisschen mit bedienen möchte, oder? Also, dass dann schon auch so, dann auch so Sprüche kommen und sich aufgeregt wird über den Ex oder gewisse Sprüche, um dann auch in so eine gewisse Richtung zu gehen. Oder wie hast du das erlebt?
Ja, ja. Also ich empfinde das schon auch so, dass dann die Umfelder, das nähere Umfeld, die Familien, dann quasi da auch direkt reingehen, sozusagen. Mhm. Und das dann auch tatsächlich bedienen, genau. Und dann kann es natürlich auch leicht sein, sich darin bestätigt zu fühlen.
Mhm. Ja.
Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber das ist wirklich dieses, irgendwie, gerade bei so einer Trennung oder sowas, da wird relativ schnell in so einem Schwarz-Weiß-Denken gedacht. Und dann hat der eine oder der andere einen Stempel, je nachdem. Mhm.
Ja, und dann teilweise auch sogar bei Fachkräften, ne? Dass selbst, also auch ob vom Jugendamt oder Gericht oder sonst irgendwelchen Behörden, man zum Teil merkt, okay, und die haben diese Schubladen auch. Und das finde ich dann so gefährlich und das macht es ja auch so vielen getrennten Eltern, finde ich dann am Ende auch so schwer, auch in Kontexten von Beratungen oder nachher von Gerichtsverhandlungen oder so, wenn es dann passiert, dass dann eine Fachkraft schon direkt die Schublade aufgemacht hat und man dann gefühlt nicht mehr da rauskommt. Ja. Ne? Hast du da persönlich auch Erlebnisse mit gehabt, dass es irgendwie, dass du das Gefühl hattest, okay, jetzt bin ich hier in einem bestimmten Setting oder Beratungssetting und hier wirkt direkt ein gewisses Narrativ über meinen Lebensstil, was jetzt irgendwie beeinflusst?
So direkt persönlich jetzt nicht in so einem Beratungssetting, wo die Schublade aufgemacht wurde, das nicht. Aber wir hatten mal Beratung in Anspruch genommen, um die ein oder andere Frage zu klären. Und da war ich jetzt nicht ganz zufrieden mit dem, wie die Unterstützerin das quasi zwischen uns geregelt hat oder wie sie es angegangen ist sozusagen. Und deswegen ist es mir, glaube ich, auch wichtig wirklich, dass wir Fachkräfte haben oder dass es Coaches gibt, die da für beide Seiten auch da sind und die da keine Schublade aufmachen.
Ja. Ja, ich glaube auch, was du jetzt so erzählt hast, zum Teil auch manche bei Instagram oder manche Coaches oder so, was ich dann so wahrnehme auf manchen Profilen, ist dieses, ja, da fühlen sich dann natürlich so die ein oder andere Mutter jetzt total gesehen, dann mit irgendwelchen bestimmten Sprüchen oder so, die jetzt in bestimmte Richtungen geht, wo dann der Ex mehr oder weniger schlecht gemacht wird, fühlen sich dann irgendwie bestätigt und bekommen dann vielleicht auch in diesen Coachings oder so diese Bestätigung, was dann ja den Müttern vielleicht im ersten Moment denkt, ah, ich bin hier total gesehen und werde hier angenommen, aber am Ende dir nicht weiterhilft. Mhm. Ich hatte auch schon mal so das eine oder andere Gespräch mit einer Mutter, die dann schon erstmal ein bisschen sauer auf mich war, weil ich es nicht direkt bediene, weil ich nicht direkt sage, ach ja, stimmt, dein Ex ist doof, nee, sondern gucke immer, ja, okay, was, weil am Ende ist es ja total egal wie doof der ist oder ob der krank ist oder nicht, sage ich auch immer, am Ende ist es total egal, wichtig bist ja du, wichtig ist ja, wie willst du leben, wie gehst du damit um und ist es dir wirklich wert, dich dann über das und das aufzuregen, sagen wir Urlaub mit der Neuen oder so, lass den doch in Urlaub mit der Neuen, ist doch wurscht, ist doch nicht dein Leben. So, da rauszufinden, weil am Ende gibt es einem ja so viel Stärke und Kraft und es raubt so viel Energie, die du ja auch wenn du es eigentlich nicht willst, mit nach Hause nimmst. Natürlich spürt es dein Kind. Natürlich spürt es dein Kind, wenn du diese Wut hast, wenn du die Neue nicht magst, wenn du immer noch verletzt bist, weil er vielleicht sich jetzt auch mit der neuen Frau trifft, Kind dabei ist oder so. Ne? Da habe ich nämlich auch schon oft gehört, dass dann Frauen sagen, ja, aber ich habe das nie vor meinem Kind gesagt. Ja, das brauchst du nicht vor deinem Kind sagen. Kinder spüren das. Und dann ist es manchmal so interessant, wie Kinder dann auch reagieren und Kinder dann zum Teil auch ablehnend sind gegenüber zum Beispiel der neuen Partnerin oder so. Aber nicht, weil sie die eigentlich nicht mögen, die mögen die eigentlich total gerne, aber einfach, weil sie die Ablehnung der Mutter spüren und natürlich da auch loyal sein wollen. Ja. Und das passiert alles auf so einer unbewussten Ebene, dass du halt diese Arbeit, die du in dir tust, auch ein Riesengeschenk deinem Kind damit tust. Ne?
Total. Also ich hab's zuerst begonnen aus Liebe zu meinem Sohn tatsächlich, weil ich halt einfach gesagt habe, ich möchte ihm Eltern bieten, die normal miteinander umgehen können. Aber es war letztendlich nachher das größte Geschenk für mich selber, weil ich innerlich für mich selber Frieden erfahren habe. Wie schlimm ist es denn, wenn man mit seinem Ex-Partner aufeinander trifft, immer bei Übergabesituationen und man hat irgendwie Wut im Bauch, man hat schlechte Gefühle im Bauch und das über Jahre. Da kann es einem doch nicht gut gehen. Also wenn wir uns auf den Weg machen, uns damit zu beschäftigen, dann geht es uns später damit gut. Und die größten Nutznießer sind unsere Kinder. Das strahlt auf unsere Kinder aus. Mhm. Und sie können ganz anders mit der Situation umgehen. Und ich finde, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, indem wir das unseren Kindern vorleben, merken unsere Kinder auch, finde ich, hey, Mama, ging es da echt nicht gut. Mhm. Aber sie hat was getan. Und da können wir Vorbilder sein und sagen können, uns kann wirklich etwas so Unschönes im Leben passieren, wo wir erstmal echt sowas von down sind und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Aber wir haben immer noch die Möglichkeit, uns da selbst rauszuholen, uns um uns selbst zu kümmern und dann unsere Situation zu verändern und das einfach Stück für Stück.
Und an der Stelle, weil ich jetzt natürlich direkt die Stimmen im Außen höre von all denen, die wirklich in einer sehr, sehr hochstrittigen Trennungssituation sind. Ja. Und man denkt, ja toll, aber ich kann den anderen, wenn der andere nicht will, dann will er nicht. Und dann funktionieren auch keine netten Übergaben im Flur. Ist absolut richtig. Das stimmt natürlich. Du kannst natürlich nicht irgendwie beeinflussen, wie der andere sich verhält. Und es macht auch wirklich in einigen Trennungsfamilien, auch wie es bei uns ist, schon Sinn, Übergaben möglichst über sowas wie Kita oder Schule zu gestalten. Ja, auf jeden Fall. Und wo auch einfach keine kooperative Elternebene möglich ist, sondern vielleicht dann einfach parallele Elternschaft in dem Moment das Gesündeste ist, was man irgendwie leben kann. Aber auch da trotzdem macht es einen Unterschied, kann ich dir auch sagen, ob du diese relativ parallele Elternschaft führst und die ganze Zeit trotzdem mit Wut im Bauch umrennst, ja, und dich immer wieder aufregst und immer wieder was verteufelst, ne? Oder du deinen Hauptfokus einfach auf dich hast, auf dein Leben und möglichst vielen Situationen erstmal sachlich und neutral gegenübertrittst oder auch natürlich zu bestimmten Situationen vielleicht auch handelst oder was sagst oder dein Kind schützt, wenn du das musst, gar keine Frage. Aber es macht einen Unterschied, mit welcher Energie und welcher Haltung du das tust. Das macht nicht nur einen Unterschied für dich selbst, das macht einen Unterschied für dein Kind, das macht einen Unterschied auch für Fachkräfte, die dich dann erleben. Ich glaube, deswegen ist es wirklich so wichtig, auch gerade für Mütter, die in sehr herausfordernden Trennungssituationen sind oder eine sehr herausfordernde Elternschaft haben, dass da gerade auch eben diese Arbeit getan wird, weil das macht einen Riesenunterschied.
Es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, egal ob das jetzt hochstrittig ist oder man sich eigentlich gut versteht, finde ich, gibt es immer wieder Situationen, die herausfordernd sind, weil man unterschiedliche Meinungen hat. Und dann ist es einfach die Frage, wie kann ich damit gut umgehen, damit es mir gut geht und vielleicht auch meinem Kind, je nachdem, je nach Situation. Aber wie kann ich damit umgehen, dass es mir selbst gut geht? Wie kann ich eventuell auf das reagieren, was mein Ex-Partner mir vor die Nase geworfen hat, sozusagen? Drehe ich mich da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage im Kreis voller Wut? Oder sind es vielleicht nur 1 oder 2 oder vielleicht auch nur 1 oder 2 Stunden und kann dann wieder gut für mich sorgen?
Ja, absolut, ne? Und auch, wo gibt es vielleicht auch Situationen, wo ich auch einfach 5 gerade sein lassen kann? Ja. Das gibt es ja auch. Gewisse Dinge, die passieren, wo man auch einfach mal sagen muss, komm, ist jetzt einfach Verantwortung von dem anderen. Hätte ich vielleicht anders gemacht, ist gerade vielleicht ein bisschen doof, aber muss ich mich jetzt echt nicht darüber aufregen, ne? Weil am Ende finde ich, ja, das hatte ich ja auch schon in der Podcast-Folge mal gesagt, dass ich finde, es ist auch so wichtig, dass man auch, egal wie es ist, man muss jedem Elternteil zugestehen, auch im gewissen Rahmen, die eigene Gestaltung für sein persönliches Leben mit einem Kind zu lassen. Natürlich, solange es im gesunden Rahmen ist, ne? Aber wie gesagt, ich finde, ob wir da über eine Stunde Fernsehen reden oder ob die Neue dabei ist oder sowas, ich finde dass sich darüber aufzuregen oder sich darauf einzusteigern, das ist eigentlich so unnötige Energieverschwendung. Weil das ist etwas, wo du sagst, okay, da befinden wir uns jetzt echt in einem Rahmen. Das muss der andere einfach in seiner verantwortlichen Zeit mitentscheiden können. Mhm. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass es bei manchen so ist, wie das Gefühl, da ist diese Trennung noch nicht so richtig erreicht. Wenn man sich noch so einmischen will, ja, wenn man noch so krass mitbestimmen will, so, okay, nein, keine neue Freundin, auch das nicht so viel und nee, schwimmen aber nur dann und weiß ich nicht, Fernsehen gucken, aber höchstens so, essen darf immer nur so, dann merkt man so, nee, das ist noch zu wenig in dieser, wo man wirklich merkt, hey, wir sind getrennt, du hast dein Leben, ich habe mein Leben, da gibt es vielleicht ein bisschen andere Regeln als zu Hause, damit können Kinder umgehen, das wissen die, ja, Kinder können schon, man darf denn auch in gewissen Rahmen was zutrauen, dass sie sich auch auf unterschiedliche Situationen und Bindungspersonen einlassen können, denn das können die. Und die wissen dann auch ganz genau, okay, da wird es vielleicht ein bisschen anders gemacht als dort. Und ich sag mal, in einem Rahmen, der das Kind jetzt nicht irgendwie um Leib und Leben bedroht, wo alles noch relativ im gesunden Rahmen sind, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Und da kann man auch schon viel mehr Entspannung für sich auch reinbringen.
Mhm. Ja, definitiv. Und es ist ja auch so, dass auch wenn Eltern gemeinsam leben, ist es auch nicht so, dass die sagen, ja, wir stimmen 100% bei Erziehungsfragen oder sonstigen Themen überein. Da gibt es das auch. Ja, und das ist jetzt nichts Exotisches, weil man getrennt ist und dann hat man plötzlich unterschiedliche Meinungen. Und so wie du sagst, jeder darf da selbst bestimmen. Und für mich bringt da auch immer die Frage, schadet denn diese Vorgehensweise meinem Kind? Ja oder nein? Und wie du auch gesagt hast, die Kinder können da sehr wohl gut damit umgehen, wenn es bei dem einen Teil so läuft und bei dem anderen Elternteil so.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, man merkt das ja auch seinem Kind an. Also wenn mein Sohn zu mir kommt und sich irgendwie beschwert, bei Papa durfte ich nicht das und das oder so, ne? Und sich vielleicht von mir wünscht, dass ich jetzt irgendwie mit in Horn blase oder so, ne? Und ich ihn dann auch sage so, du, da sind Papas Regeln, hier sind Mamas Regeln, ne? So ganz klar. Und das ist so, Klar, aber wenn er jetzt mit etwas kommen würde, wo ich merke, okay, das verletzt ihn jetzt, beschäftigt ihn, natürlich würde ich mich dann auch kümmern und würde den Kontakt suchen. Aber ich fände es übergriffig, so wie ich es bei manchen Trennungsfamilien auch schon erlebt habe, wenn man dem anderen vorschreibt, sowas wie zum Beispiel, ah, ich habe gehört, da gab es abends noch ein Eis, das will ich aber nicht. Also sowas finde ich dann halt übergriffig, ne? Also ich finde, da muss man schon ein gesundes Maß für sich haben, wo man sagt, okay, hier darf man auch seinem Kind, eigenen Kind sagen, so du, pass auf, das hat der Papa so entschieden, das ist jetzt einfach so und da mische ich mich auch nicht ein. Oder wo hast du gerade wirklich Not und wo brauchst du meine Unterstützung und dann helfe ich dir auch. Ich finde, das sind, und da kennen wir doch alle unsere Kinder gut genug, um das zu unterscheiden, denke ich.
Genau, ja. Und so handhaben wir das auch, zu sagen, bei Papa läuft das so und bei mir läuft das dann so. Und bei manchen Dingen überschneiden wir uns und bei anderen eben nicht.
Ja. Gibt es etwas, was so du als, ja, ich sag mal, als was dir so als Beziehungscoach vielleicht auch gerade nochmal wichtig ist, getrennten Müttern mitzugeben? Also dieser Podcast ist ja überwiegend, also überwiegend hören ihr Mütter zu. Also ich glaube, meine Zuhörerschaft liegt irgendwie bei 98% Frauen. wo du sagst, okay, das findest du nochmal irgendwie ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema, das sich bewusst zu machen oder da tiefer einzusteigen. Ich weiß nicht, hast du da was, wo du sagst, okay, das sind so, ist nochmal was, was helfen kann, ein erster Schritt, ein kleiner Tipp oder irgendwie ein Unterstützungsangebot?
Also was ich das Allerwichtigste finde grundsätzlich, ist, dass man sich mit seinen eigenen Gefühlen befasst und beschäftigt. Weil da geht es ja eben um die Opferrolle, über die wir gesprochen haben. Wenn ich mich darin befinde, dann hat das immer was damit zu tun, dass ich mich mit meinen Gefühlen auseinandersetzen muss. Paarebene, Abschied, Paarebene und Akzeptanz, dass es nur noch die Elternebene gibt, ist eigentlich genau dasselbe. Also es dreht sich letztendlich immer um die Arbeit mit unseren Gefühlen, um die Annahme davon und damit lernen, gut umzugehen. Was fühle ich, was spüre ich, was macht das mit mir, was löst eventuell mein Ex-Partner noch in mir aus, ja? Was für Trigger sind da noch da? Trigger sind immer schmerzliche Punkte, die uns immer wieder den Hinweis geben, dass da noch etwas sehr schmerzt in uns. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das wahrscheinlich auch die wenigsten von uns wirklich gelernt haben, damit gut umzugehen und sich ja darum auch gut zu kümmern.
Wie begleitest du die Menschen, die zu dir kommen ins Coaching, bei diesem Prozess?
Das ist letztendlich ganz unterschiedlich, also je nachdem, in welcher Phase sich auch meine Klienten befinden. Also wenn man sich natürlich ganz am Anfang von der Trennung befindet, dann kümmern wir uns natürlich sehr stark darum, um die Gefühlsebene, darum, wieder den Menschen letztendlich auch zu stärken. Da geht es viel um Ressourcen. Wie viele Ressourcen habe ich noch? Was an Ressourcen brauche ich, damit es mir wieder besser geht? Da ist, finde ich, denke ich, ganz viel Arbeit mit Ressourcen. Und wenn derjenige schon ein bisschen weiter ist, dann gucken wir uns einfach an, wie ist eure Ebene, wie ist eure Beziehung, was gibt es aktuell für Herausforderungen, für Stolpersteine? Und da gibt es die unterschiedlichsten, da gibt es eine ganze Palette.
Ja, ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten da in den Shownotes verlinken und auch dein Instagram-Profil. Ich habe immer noch eine allerletzte Frage. Und gerade für diejenigen wie du, die selbst so eine Geschichte mitbringen, frage ich sie gern immer oder stelle ich sie gern immer so. Du begegnest deinem jüngeren Ich im 4. Monat schwanger, frisch getrennt. Du hast zu Beginn gesagt, es hat sich angefühlt, wie dass der Boden dir unter den Füßen weggerissen wird. Was würdest du, wenn du dorthin zurückkehrst und sie triffst, die Katrin von damals, was würdest du ihr heute sagen?
Oh, ich würde ihr, glaube ich, so wahnsinnig viel sagen, weil sich sehr, sehr viel verändert hat in den letzten 5 Jahren. Aber ich würde ihr sagen, dass sie das schaffen wird, dass sie das sogar mit Bravour meistern wird und dass sie quasi aus ihrem größten Schmerz ihre größte Kraft entwickeln wird.
Schön, danke schön. Was ist für dich das Schönste an der Elternschaft, die du aktuell lebst, an der Familienform mit deinem Kind, mit euch zwei?
Also ich finde, das Schönste daran ist, dass es uns allen gut geht. Also, dass es uns in dieser Situation gut geht, dass wir das Beste daraus machen, das Allerbeste letztendlich. Und dass wir aber auch immer so flexibel sind, dass wir sagen, wenn sich Änderungen ergeben, dass wir auch darauf eingehen können. Für mich ist auch immer das Schönste, und es ist egal, in welcher Situation ich mich gerade mit meinem Ex-Mann oder sowas befinde, ob wir uns gerade gut verstehen oder ob wir gerade vielleicht ein Thema miteinander haben, aber wenn ich merke, mein Sohn freut sich auf seinen Papa oder er erzählt irgendwie was und ich merke, er kann einfach seine Liebe zu seinem Papa frei leben, dann gibt mir das so unglaublich viel. Und dann gibt es mir auch wieder diese Bestätigung der letzten 5 Jahre, durch die wir dann gegangen sind und auch für alle weiteren Herausforderungen, die eventuell noch auf uns warten. Als Familie, die wir zu dritt sind oder die wir getrennt sind, als neue Form von Familie sozusagen. Aber das gibt mir die Kraft, auch die zukünftigen Herausforderungen gut zu meistern.
Danke, Katrin. Das sind sehr schöne Worte zum Abschluss. Ja, danke für dieses Gespräch. Ich denke, dass es ganz vielen Frauen hilft, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind oder genau vor diesen Herausforderungen stehen. Und ja, ich verlinke alles, sodass man auch mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und wir werden uns bestimmt bei der einen oder anderen Gelegenheit nochmal wiederhören.
Ich danke dir ganz herzlich, liebe Yvonne.
Danke, ciao. Tschüss.
Ich hoffe, du konntest dir heute einiges mitnehmen und dir hat das Gespräch mit Katrin gefallen. Hinterlass uns mir doch gern deine Gedanken zu der Folge hier auf Spotify oder wo auch immer du hörst, in den Kommentaren oder auch auf Instagram findest du mich unter @elefantenreise. Katrins Kontaktdaten habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst, eine wunderschöne Nacht. Und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Vergiss nicht, auf Folgen zu klicken und mir gerne eine Bewertung dazulassen. Vielen, vielen Dank. Vor allem vielen Dank, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Alles Liebe, deine Yvonne.